Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Kate Malaike und unsere Themen haben heute viel mit Chancen zu tun bzw. mit Chancenverbesserung. Das will zum Beispiel die Zeltschule erreichen, die das Kinderhilfswerk UNICEF jetzt im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos einrichtet, um endlich Lernmöglichkeiten anzubieten. Wege zu mehr Chancen soll auch die sogenannte Tenure-Track-Professur schaffen, nämlich im deutschen Hochschulsystem. Und was sich da inzwischen getan hat, hören wir gleich in einer Bilanz. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Lernschwäche, der Lernschwäche Legasthenie, die etwa 4-7% aller Schulkinder betrifft und bei der durch Corona wichtige Förderungen wegfallen. Das brennende Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos und die verzweifelte Lage der Menschen dort hatten vor gut 3 Wochen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Heute nun sind die ersten minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland angekommen, um hier aufgenommen zu werden. Und viele von ihnen haben lange keine Schule mehr gesehen, wenn überhaupt. In Moria will UNICEF deshalb nun helfen.
Campus und Karriere. International.
Der Unterricht soll in 30 großen Zelten im neuen provisorischen Lager auf Lesbos stattfinden, wo derzeit etwa 10.000 Flüchtlinge leben. 3.800 davon sind Kinder. Thomas Bohrmann berichtet, wie sehr die Schule erwartet wird.
Die junge Afrikanerin redet sich in Rage. Wir leiden hier, sagt sie. Unsere Babys sind krank, unsere Kinder sind krank und für unsere Kinder gibt es keine Schule. Aber die Kinder sind doch die Zukunft, klagt sie. Schon in den nächsten Tagen soll es besser werden im Flüchtlingslager. Luciano Calestini ist der neue Chef der UNICEF-Mission in Griechenland, also des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Er sagt, das Recht auf Bildung gilt für alle Kinder der Welt, auch für die vielen Kinder im neuen Zeltlager neben den Ruinen des Camps Moria.
Ensure that all 3.800 children have access to some form of education.
Alle 3.800 Kinder im Lager müssen Zugang zu Bildung bekommen, zu irgendeiner Art von Unterricht. Das war früher in Moria leider nicht der Fall. Da hatten wir nur für 200 bis 300 Kinder regelmäßigen Unterricht, also für weniger als 10% der Kinder.
Aber wie soll das gehen? Eine Schule für 3.800 Kinder in einem Zeltlager? Das geht, sagt Luciano Calestini und spricht aus Erfahrung. Er hat im Libanon in noch größeren Lagern für syrische Flüchtlingskinder Schulunterricht organisiert. Das wird auch hier auf Lesbos klappen, sagt er.
Up to 30 large tents will be erected.
Wir stellen bis zu 30 große Zelte auf. Das passiert jetzt in diesen Tagen. Wir arbeiten mit einer Hilfsorganisation zusammen, die auf der Insel Lesbos ansässig ist. Die stellt die Lehrkräfte ein, und zwar aus den Reihen der Flüchtlinge selbst.
Wie dieses Konzept funktioniert, zeigt ein Dokumentarfilm von UNICEF über die Schule, die es auch in den vergangenen Jahren schon auf der Insel Lesbos gab, die aber nur Platz für sehr wenige ausgewählte Kinder aus dem Lager Moria hatte. Wenn ich hier bin, fühle ich mich gut und sicher, sagt ein Mädchen in dem Film. Ein Junge meint, hier ist keiner gemein zu mir. Und ein Mädchen, wenn ich hier bin, vergesse ich, dass ich im Lager wohne. Kinder, die dem tristen Lageralltag entfliehen, Kinder, die auch mal lachen, Kinder, die gemeinsam Griechisch oder Englisch lernen oder gemeinsam zeichnen.
Schule bedeutet nicht nur Lernen, sondern auch, dass das Kind in dieser Zeit sicher ist, dass es betreut wird. Wir können dann sehen, ob ein Kind psychologische Hilfe braucht, weil es so viel durchgemacht hat. Und Schule bedeutet auch, dass sich Kinder mit anderen Kindern treffen, sich austauschen und ein Stück Normalität zurückgewinnen.
Kinder gehören nicht in überfüllte Lager auf kleinen Inseln, meint Luciano Calestini und fordert, alle Flüchtlingsfamilien aufs griechische Festland zu bringen, wo die Familien auf viele Orte verteilt werden können, damit ihre Kinder dann öffentliche Schulen besuchen können, wie jedes griechische Kind auch. Solange die Flüchtlingskinder aber noch auf den Inseln ausharren müssen, sollen sie in der Zeltschule schon mal die ersten Schulfächer kennenlernen.
Obviously it will be much more basic. Reading, writing and arithmetic.
Da geht es natürlich vor allem um die Grundlagen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist eine Investition in die Schulfähigkeit dieser Kinder. Wenn sie dann irgendwann die Insel verlassen, fällt ihnen der Übergang in eine öffentliche Schule deutlich leichter.
Auch wenn die 30 Zelte für die neue Schule noch nicht stehen, für die ersten Kinder im Lager hat der Unterricht schon begonnen, unter freiem Himmel. Doch bald wird auch auf Lesbos der kühle Herbst einziehen. Bis dahin soll die Zeltschule für alle Kinder fertig sein, verspricht Luciano Calestini von UNICEF.
Nach 2 Jahren in der Schule können Kinder in der Regel einfache Texte lesen und verstehen, die meisten zumindest. Für einige allerdings bleiben Buchstaben ein Rätsel, ergeben keinen Sinn. Und das sind immerhin ungefähr 4-7% der Schulkinder in Deutschland. Sie haben eine Legasthenie, eine Lese- und Rechtschreibstörung und häufig auch eine Dyskalkulie, eine Rechenstörung. Diese lassen sich nicht beheben, weil das Gehirn in bestimmten Teilbereichen anders arbeitet. Aber mit speziellen Lernmethoden kann man es deutlich verbessern. Nur in Corona-Zeiten ist das noch mal schwieriger geworden. Der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie schlägt deshalb heute Alarm und fordert dringend mehr Lernförderungen wie diese.
Entscheide, ob der benannte Vokal selbst laut, lang oder kurz gesprochen wird und erkläre es.
Der 16-jährige Quint ist Legastheniker. Buchstaben und ihre Laute sind ihm ein Rätsel. In dem Würfelspiel, das er gerade mit seiner Lerntherapeutin spielt, geht es um Wörter mit doppelten Konsonanten.
Muss ich buchstabieren? Nee, ich muss sagen, ob es ein langer oder kurzer Vokal ist. Es ist ein.
Quint und seine Lerntherapeutin Ilona Rake sitzen getrennt durch eine Plexiglasscheibe an einem Tisch in einem hellen Ladenbüro in Berlin. Quint hat eine Karte mit einem Bagger gezogen. Bagger, langer oder kurzer Vokal?
Um welchen Vokal geht es denn?
Um das A.
Mhm. Lang oder kurz? Versuch mal, probier mal aus.
Ins Bagger oder Bagger, also kurz. Mhm. Also kommt da ein Doppel-G hin wahrscheinlich.
Genau.
Bis vor einem Jahr konnte Quint nicht hören, ob ein Vokal lang oder kurz ist. Wie die meisten Kinder mit einer Lese- und Rechtschreibstörung. Gelernt habe er das erst in der Lerntherapie, sagt er, nicht in der Schule.
Da wurde halt nur einmal angerissen, kurzer Vokal, langer Vokal. Und ich habe es nicht so richtig verstanden, weil durch meine LRS nehme ich sowas nicht schnell auf wie alle anderen. Deswegen muss ich das sehr oft wiederholen. Und das machen wir hier.
Lerntherapeutin Ilona Rake erklärt wie.
Also wir haben das geübt über das Ausprobieren, also ne, versuch mal Bagger und Bagger, was ist echt? Wir haben das mit Bewegung gemacht und du hast lange diese Übungen gemacht, indem du Silben unterteilt hast. Das ist eigentlich ein Unterrichtsstoff so aus der zweiten Klasse, erste, zweite Klasse. Und Kinder mit LRS brauchen aber etwa 200 Mal mehr Wiederholungen. Und das findet dann halt in der Schule meistens nicht statt.
Kinder mit Legasthenie brauchen nicht nur mehr Wiederholungen, sie brauchen ganz andere Lernmethoden, um besser lesen und schreiben zu lernen. Förderstunden mit diesen Methoden gäbe es aber nur an sehr wenigen Schulen, sagt Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie.
Man kann sagen, viele Lehrkräfte wissen immer noch zu wenig über die Legasthenie oder Dyskalkulie. Natürlich gibt es auch Schulen, die sich damit auskennen, aber das sind immer noch Einzelfälle. Für ein Kind mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie ist es also Glückssache, ob es zufällig so eine Schule besucht.
Schon vor der Corona-Pandemie war es für diese Kinder schwer, in der Schule mitzukommen. In den Monaten des Homeschoolings seien noch größere Lücken entstanden, so Höhinghaus.
Insbesondere bei Leseschwierigkeiten konnten Kinder sich die Aufgaben nicht eigenständig erarbeiten und ihnen fehlt nun eigentlich der Lehrstoff von einigen Monaten. Also jetzt bereits zu Schulbeginn zeigt sich auch, dass die Kinder mit großen Defiziten jetzt in die nächste Klasse gekommen sind und damit haben sich auch die Bildungschancen für diese Kinder stark verschlechtert und sie brauchen dringend eine gezielte Förderung.
Aus einer aktuellen Befragung von 600 Eltern weiß sie, dass momentan nur 4,5% der Kinder in der Schule Förderstunden bekommen. Schon Ende Mai hat der Verband mehrere Ministerien angeschrieben und um Hilfe gebeten, so Höhinghaus.
Wir haben ein Nothilfepaket gefordert, mit dem zum Beispiel gut qualifizierte Lerntherapeuten in die schulische Förderung eingebunden werden oder auch außerschulische Lerntherapien für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie finanziert werden sollen. Schon vor Corona konnten die Lehrkräfte ja die schulische Förderung gar nicht ausreichend leisten, weil auch den Schulen fachkompetente Förderkräfte fehlen. Uns geht es dabei also nicht um eine normale Nachhilfe, sondern um gezielte, fachkompetente, individuelle Förderung. Man braucht nämlich ja ganz spezielle Förderansätze, damit den Kindern wirklich geholfen wird, damit sie in der Schule mitkommen.
Die Reaktion war enttäuschend, sagt sie. Das Bildungsministerium verwies an das Familienministerium. Dort hieß es auf Nachfrage jetzt: Grundsätzlich ist die Behandlung einer Teilleistungsschwäche wie der Legasthenie oder Dyskalkulie zunächst Aufgabe der Schule. Zuständig für die Anfrage ist das BMBF, also das Bildungsministerium. Fakt ist aber, in den Schulen findet die notwendige Förderung nur selten statt. Lehrkräfte können sie in der Regel nicht leisten. Die meisten seien dafür auch gar nicht ausgebildet, sagt Annette Höhinghaus.
Dann denken wir, sollten gut qualifizierte Lerntherapeuten in die schulische Förderung eingebunden werden und diese dort auch durchführen. So, und die Lerntherapeuten, die heute im Schwerpunkt außerschulisch arbeiten, könnten ja am Vormittag Ressourcen bereitstellen. Und einige Schulen haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
Allerdings bräuchte das den Willen der Politik und die finanziellen Mittel. Auch Lerntherapeutin Ilona Rake aus Berlin findet das eine gute Lösung. Sie arbeitet schon regelmäßig an Schulen. Allerdings nur mit Kindern, denen das Jugendamt eine Lerntherapie finanziert.
Fast alle Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich zusammenarbeite, sind sehr kooperativ und wollen die Kinder unterstützen, haben da aber mit unter 28 bis 33 Kinder, von denen jeder seine eigenen Spezialitäten hat und freuen sich, wenn sie Kontakt zu Experten für bestimmte Themen haben.
Für die Lernschwächen, Legasthenie und Dyskalkulie braucht es dringend mehr Fördermöglichkeiten, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Das ist die Forderung des entsprechenden Bundesverbandes zum heutigen Aktionstag. Das war ein Beitrag von Katja Hanke. Der Mittwochnachmittag im Deutschlandfunk in Campus und Karriere geht es heute viel um Chancenverbesserung. Auch das sogenannte Tenure-Track-Programm der Bundesregierung verfolgt seit gut 3 Jahren dieses Ziel, möchte Karriere an den Hochschulen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler planbarer machen. Denn die hangeln sich derzeit oft von Zeitvertrag zu Zeitvertrag ohne Aussicht auf eine Dauerprofessur. Bis zum Jahr 2032 fördert der Bund 1000 solcher Tenure-Track-Stellen und hofft, dass dies attraktiv ist. In Berlin hat eine Tagung jetzt Bilanz gezogen und Christiane Habermals fasst zusammen.
Tenure-Track sollte die Karrierewege an Hochschulen planbarer und transparenter machen und Nachwuchswissenschaftlern schon früh eine langfristige Perspektive aufzeigen. Von einem Kulturwandel an deutschen Universitäten sprach die damalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, als sie vor 3 Jahren ein Programm aufstellte, mit dem Bund und Länder 1000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren finanzieren wollten. Ist dieser Kulturwandel nun eingetreten? Zumindest sei Tenure-Track gut angelaufen, sagt Uwe Kantner von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Vizepräsident seiner Hochschule für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Aber ob es sich als neuer Karriereweg zur Professur auch langfristig etablieren wird, das müsse man noch abwarten.
Diese Tenure-Track-Professuren, diese 1000, die da ausgeschrieben sind, ungefähr 250 sind jetzt besetzt. Das hat gut funktioniert, das hat auch an den Universitäten, denke ich mal, gut funktioniert. Sicherlich, man hat das geschenkt bekommen und Geschenke nimmt man ja auch gerne an, dann läuft das auch. Inwieweit dann an den verschiedenen Hochschulen neben diesen Bund-Länder-Tenure-Track-Professuren dann nebenbei noch weitere Verprüfungsverfahren mit Tenure-Track laufen, ist noch nicht so ganz klar.
Kantner ist Mitinitiator einer Hochschultagung, die diesen noch jungen Karriereweg, der aus dem amerikanischen Bildungssystem entlehnt wurde, einer kritischen Bilanz unterzieht. Bei Tenure-Track wird eine auf 6 Jahre befristete Juniorprofessur mit einer Zusage auf eine feste Stelle verbunden, sofern die Nachwuchswissenschaftlerin oder der Nachwuchswissenschaftler bestimmte Auflagen in Forschung und Lehre erfüllen. Eine frühe Aussicht auf eine Lebenszeitprofessur ohne Habilitation also, doch die Stellen sind an hohe Leistungsanforderungen geknüpft. Möglicherweise zu hohe, kritisiert Kantner. Denn die jungen Wissenschaftler müssen bereits umfangreiche Lehrverpflichtungen übernehmen, herausragende Forschungsergebnisse vorlegen und eine Liste mit in der Regel 2 Publikationen pro Jahr vorlegen.
Es ist so leicht eine Tendenz, glaube ich, da das zu viel verlangt wird. Also diese jungen Leute werden massiv dann unter Druck gesetzt und es ist die Frage, ob so unter Druck setzen wirklich gut ist für sehr gutes wissenschaftliches Arbeiten. Das kann man nämlich auch bestreiten.
Vor zu großem Druck und Leistungsanforderungen im Wissenschaftssystem hatte vor kurzem auch die neue Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft Katja Becker gewarnt. Kreative Forschung sei so oft nicht mehr möglich. Für Eva Schlothäuber, Präsidentin des Historikerverbandes, ein Problem, das vor allem junge Frauen trifft.
Das ist ja die Zeit in der Familiengründung in der Regel so zwischen Ende der 20er bis Mitte der 30er Jahre. Und da kann man eben diesen hohen Druck der Lehre, der Profilierung, der Ausbildung neuer, zweiter Forschungsschwerpunkte, das ist wirklich eine Quadratur des Kreises. Also dafür muss man einfach eine Lösung finden.
Bezweifelt wird auch, ob Tenure-Track tatsächlich hilft, den vielbeklagten Flaschenhals in den wissenschaftlichen Laufbahnen zu weiten. Denn die Länder haben sich verpflichtet, die Tenure-Track-Stellen nach dem Auslaufen der Förderung durch den Bund nach 6 Jahren weiter zu finanzieren, und zwar als zusätzliche Stellen. Doch ob sie den Ländern dann tatsächlich mehr Geld überweisen werden oder nicht am Ende die Hochschulen umschichten müssen, daran hat nicht nur Kantner seine Zweifel.
Wo ist dann der weichste Punkt? Das ist dann der akademische Mittelbau. Aber irgendwo muss man das Geld dann zusammensammeln und das wird dann eben Einsparungen an anderer Seite sein. Was weiß ich, in den Naturwissenschaften, Laborkapazitäten und so weiter. Also man wird es sich irgendwo zusammensuchen müssen.
Und die Historikerin Schlothäuber warnt vor möglichen Folgen für die kleinen Fächer und die Geisteswissenschaften.
In einem solchen Prozess, wo man dann sozusagen Verpflichtungen eingeht, da sind die Geisteswissenschaften natürlich strukturell im Nachteil. Aus ganz verschiedenen Gründen, aber auch, weil man eben sagt, beispielsweise jetzt in der Corona-Krise sind jetzt nicht existenziell wichtig für die Erforschung von Tests oder anderen Dingen und dass man sich dann leichter tut, da zu kürzen.
Bei all seinen Erfolgen, so das Zwischenergebnis der Tagung, könnte das Tenure-Track-Programm sich so als zweischneidiges Instrument der Nachwuchsförderung erweisen. Nämlich dann, wenn es am Ende bedeutet, den Fuß in der Tür und Aussicht auf eine feste Professur für die einen und weniger Chancen für die anderen.
Akademien der Wissenschaften in Deutschland betreiben Grundlagenforschung. Sie engagieren sich für den interdisziplinären Austausch und beraten Gesellschaft und Politik unabhängig und wissenschaftsbasiert bei der Beantwortung von Zukunftsfragen. So heißt es offiziell in einer Internetbeschreibung. Und eine der renommiertesten dieser Akademien in Deutschland ist die Berlin-Brandenburgische, die BBAW, vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, die auf über 300 Jahre Tradition zurückblicken kann und 79 Nobelpreisträger. Und ab morgen, ab dem 1. Oktober, bekommt sie einen neuen Präsidenten, Professor Christoph Markschies, einen evangelischen Theologen. Er wird ihr neuer Chef. Guten Tag, Herr Markschies.
Einen wunderschönen Nachmittag.
Nächste Woche werden wieder die Nobelpreise bekannt gegeben. Da schaut die Welt wieder auf die wohl bekannteste Wissenschaftsakademie, die Königlich Schwedische, nämlich in Stockholm. Woran arbeitet die BBAW, von dem Sie sagen können, ja, das ist für die Öffentlichkeit von größter Wichtigkeit?
Wir arbeiten am Thema Gesundheit, stellen uns die Frage, wie Gesundheit für alle zusammengeht, damit dass jede und jeder als Individuum gesehen wird, das spezielle Gesundheitsbedürfnisse hat. Wir beschäftigen uns in Zeiten von Corona auch mit Klimawandel und nicht nur mit Corona. Und wir beschäftigen uns mit der Veränderung der Arbeit nach Corona. Also sehr aktuellen Themen und dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit klassischen Dingen. Also wir edieren Marx, Nietzsche und Kant und kümmern uns um historische Gärten und Klimawandel. Das ist ein bunter Blumenstrauß, in dem für jede und jeden was dabei ist.
Wissenschaftsakademien sind Gelehrtengesellschaften. Wer ist das im Moment bei Ihnen?
Wir haben ungefähr 350 Mitglieder aus aller Herren Länder, Männer, Frauen und wir haben ungefähr genauso viele Mitarbeitende im Haus Und wir haben eine junge Akademie gemeinsam mit der Leopoldina in Halle, die die spannendsten Nachwuchskräfte hat. Also wir sind ein ziemlich großer, brummender Haufen in Berlin-Mitte am Gendarmenmarkt und in Potsdam am Neuen Markt.
Sie haben vorhin Corona erwähnt. Durch Corona ist die Bedeutung und die Wichtigkeit von Wissenschaft ja jedem von uns noch mal klarer geworden. Die Wissenschaftsakademien waren immer Gelehrtengesellschaften in der Vergangenheit, eben mit großen Traditionen. Was macht sie denn heute wichtig? Wo bekommen die Akademien mit ihren Neuigkeiten, so will ich das vielleicht mal nennen, Gehör?
Erstmal ist es die freieste Form von Wissenschaft in Deutschland. Wir dürfen uns unsere Mitglieder ganz selbstständig wählen und auch unsere Forschungsthemen setzen. Wir haben also im Unterschied zu einer Universität nicht einen Lehrplan und müssen jedes zweite Semester Chemie 3 anbieten oder Einführung in die mittelalterliche Geschichte. Wir sind ganz frei und wir haben Zeit. Also eine Akademie der Wissenschaften kann sich die Zeit nehmen, ein Thema wirklich gründlich zu durchdenken. Wenn das Sommersemester zu Ende ist, hören wir nicht auf, sondern fangen wir sozusagen erst richtig an. Der Unterschied zu früher ist, dass wir viel offener kommunizieren. Früher war eine Akademie der Wissenschaften ein ziemlich elitärer Club. Da saßen Leute hinter dicken Mauern. Wir, das wird man schon gleich am 1. und 2. Oktober sehen, öffnen das Haus. Wir haben eine große Kunstausstellung von Herlinde Kölbe mit ihren wunderbaren Fotografien. Und da können natürlich unter Corona-Bedingungen mit einem Ticketsystem alle Menschen, die in Berlin sind und gern kommen wollen, bis 29. Januar unser Haus invadieren. Eine weitere Lieblingsidee von mir ist, dass wir uns mit einem Bus aufmachen. Wir machen schon Schulvorträge, also wir gehen ins Land nach Brandenburg und besuchen Schulen und halten da Vorträge. Und das möchte ich noch ein bisschen ausweiten. Akademie ist nicht nur ein Marktplatz, sondern Akademie gehört auf die Marktplätze. Wissenschaft zum Anfassen. Buch dir mal einen Wissenschaftler, buch dir mal eine Wissenschaftlerin und sprich mit ihr die Fragen, die ich immer schon stellen wollte. So stelle ich mir vor, dass wir mit einem Bus nach Templin, nach Neubrandenburg und sonst wo in die Welt hinausfahren und einfach da Akademie erlebbar machen, zwischen dem Wochenendeinkauf und dem Nachmittagstee noch ein bisschen Akademie der Wissenschaften.
Professor Christoph Markschies war das. Er wird morgen neuer Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und hat uns über seine Pläne erzählt. Dieses Gespräch ist auch in einer längeren Version auf unserer Homepage nochmal nachzuhören unter deutschlandfunk.de/campus. Neue Kinofilme stehen an, oder besser gesagt Filme, die man auch so gucken kann. Zum Beispiel Enfant Terrible, Die Misswahl, Niemals selten, manchmal immer. Und gleich gibt's schon Informationen dazu in Corso Kunst und Pop. Außerdem geht's um 30 Jahre Eastside Gallery in Berlin. Das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.